bleibt ihr sitzen und ermalt ihr die Predigt mit so einem... Jesus Christus, ich will dir danken, dass ich jetzt hier sein darf, dass wir alle hier sein dürfen, dass wir hören dürfen, Herr, auf dich. Jetzt kommen wir aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Und diese Idee, dass da jetzt einer spricht und für 30, 40, 50, 60 Leute ist, was dabei ist, natürlich eine völlig verrückte Idee. Aber die Idee, dass du durch einen Menschen sprichst und dann hört jeder von uns, das wäre ja wert, sich darauf einzulassen. So will ich dich bitten, Herr, dass wir, wenn wir jetzt auf diese Predigt hören, diese Erfahrung machen dürfen, dass du es bist, der im Letzten zu uns und mit uns spricht. Amen. Gut, der Hauptunterschied zwischen Pastor Lieske und mir ist schon mal rausgearbeitet. Ich bin Eintracht-Fan. Was bedeutet, man geht mit einer Mannschaft durch Höhen und Tiefen. Leid geprüft, so wollte ich das auch sagen, genau. Also man merkt, was es bedeutet, an etwas festzuhalten, auch wenn jetzt der Erfolg sich nicht einstellt. Beim Dennis ist das anders, er ist ja Bayern-Fan. Das ist ja im Grunde genommen, man lebt in so einer Sphäre, die hat mit dem wirklichen Leben eigentlich nichts mehr zu tun. So, wie komme ich jetzt auf meine Predigt zurück? Aber man könnte auf diese Predigt zurückkommen, indem man sagt, wir alle haben eine gewisse Vorstellung. Als ihr heute Morgen oder heute Abend hierher gekommen seid, habt ihr euch vorgestellt, wie wird wohl dieser Gottesdienst sein? Ihr alle habt euch vorgestellt, wie wird dieser Abend verlaufen? Wie wird eure Freundschaft, eure Ehe, wie wird all das verlaufen? Wir alle haben Bilder. Und diese Bilder haben wir nicht nur über uns selbst, über unser eigenes Leben, über andere Menschen. Diese Bilder haben wir natürlich auch von Gott. Bei uns die Kinder in der Sonntagsschule frage und sage, wie ist denn Gott? Dann sagen sie mir, dieser Gott ist stark. Dieser Gott ist gut. Dieser Gott heilt. Dieser Gott weiß alles. Und diese Kinder haben recht. Trotzdem habe ich heute eine Geschichte mitgebracht, in der sich Gott nicht als allwissend darstellt. Er stellt sich noch nicht mal als stark dar. Er stellt sich noch nicht mal als heilend dar. Warum habe ich das getan? Weil ich glaube, dass wir in dieser Spannung von Gottesbildern leben. Wir alle sagen, Gott ist gut und wir alle erfahren, aber ich bin krank geworden. Wir alle sagen, Gott heilt und er kann jeden von uns heilen und wir erfahren, manche von uns bleiben in Krankheit. Also lohnt es sich, so eine Spannung auszuhalten und zu sagen, ja, das eine ist, was schön wäre und was wir uns alle wünschen und das andere ist das Leben. Und manchmal sind die beiden Bilder auch getrennt voneinander. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, die zugegebenermaßen eine sehr, sehr alte Geschichte ist. Kommt aus dem ältesten Teil der Bibel, aus dem ersten Buch des Alten Testamentes. Und was ich auch dazu sagen muss, ist, dass ich sie nicht erklären kann. Dass es eine Geschichte ist, die so aus der Vergangenheit für mich herauskommt, dass ich in vielem gar nicht verstehe, was da eigentlich beschrieben steht und wie ich das eigentlich auf mein eigenes Leben münzen soll, wie ich das eigentlich verstehen soll. Und trotzdem sind da 2, 3, 4 Dinge, die ich verstehe. mit einem Abstand von vielen tausend Jahren. Und wenn ich nur diese zwei, drei, vier Dinge verstehe und sie dann auch lebe, dann ist es meine Geschichte. Sie kommt aus dem ersten Buch Mose, 32. Kapitel, die Verse 25 bis 32. Im ersten Buch Mose geht es um die Patriarchen unter anderem, also um die Urväter, um sagenumwobene Gestalten der Bibel, die in einer vorschriftlichen Zeit lebten und deren Lebensgeschichte an Lagerfeuern von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Und die Geschichte, die ich heute erzählen will, da geht es. Es ist noch zu früh. Kann ich das ausmachen irgendwie? Danke. Da geht es um zwei Brüder, Jakob und Esau. Und diese beiden Brüder sind charakterisiert durch ein Konkurrenzverhalten ihr Leben lang. Der eine ist der Ältere, der Kräftigere, derjenige, der so ein richtiger Kerl ist. Und der andere ist der Zurückhaltendere, der Listigere, der versucht, seinen Platz einzunehmen im Leben, der ihm nicht so einfach zugewiesen worden ist. Er ist der Jüngere, aber er wäre gern der Ältere. Er wäre gerne derjenige, auf dem der Segen Gottes ruht. Das ist ja auch was Tolles, ne? Wenn man sagen kann, auf mir ruht Segen Gottes. Der Ältere, der Esau, konnte das sagen, der Jüngere konnte das nicht so ohne weiteres sagen. Und deswegen hat er versucht, diesen Segen sich irgendwie zu erkämpfen, zu erschleichen. Er täuscht den Bruder, er täuscht den Vater. Er bekommt pro forma einen Segen, aber dieser Segen zerbricht über ihm. Er muss fliehen, er wird selbst betrogen. Er, der eigentlich derjenige ist, der immer betrügt, wird selbst betrogen. Er heiratet zum zweiten Mal. Und irgendwann kommt er an einen Punkt in seinem Leben, wo er sagt, ich muss dieses ganze gebrochene Teil wieder zusammenfügen. Ich muss diese Linie, die von meinem Anspruch zu dem, wo ich jetzt stehe, so weit auseinandergegangen ist, diese Dinge muss ich wieder zusammenkriegen. Und das kann ich nur, indem ich mich meiner Vergangenheit stelle, und das kann ich nur, indem ich mich meinem Bruder stelle. Und so kehrt er zurück in das Land seines Bruders Esau. Schickt Späher aus, die Späher sagen, gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, Esau erwartet dich. Die schlechte ist, er hat 200 bewaffnete Männer dabei. Jakob sagt, das könnte blöd ausgehen. Was mache ich denn jetzt? All meinen Besitz schicke ich weg. Und dann überlege ich mir nochmal, an diesem Morgen will ich tatsächlich über den Fluss, will ich meinem Bruder entgegengehen. Und das ist, wo wir einsteigen. Muss ich da irgendwas machen? Hab ich. Ah. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich gehe auf die 60 zu. Und Jakob stand in der Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde, seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass er hinüberkam und all das, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht überwinden konnte, wer ist er, wer ist ihn, ist nicht so ganz klar. Offensichtlich beide können einander nicht überwinden. Und als er sah, dass er ihn nicht überwinden konnte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk. Der Hüfte wurde Jakob über dem Ring mit ihm verrenkt. Und er sprach, Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob fragte ihn und sprach, sag doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Also wenn ich das mal kurz zusammenfassen soll, der Jakob sitzt da und er sieht jemanden. Das ist nicht so ganz klar, wen sieht er, ein Engel Gottes, Gott selbst, ich weiß es nicht. Er geht auf ihn zu und beginnt mit ihm zu ringen. Ist vielleicht nicht die klügste Form der ersten Kontaktaufnahme, aber er tut es. Und dann kämpfen die beiden miteinander, wie auch immer man sich das jetzt vorstellen muss. Und einer fragt den anderen, wie heißt du? Also offensichtlich weiß nicht jeder alles von dem anderen. Man kämpft und keiner gewinnt. Also Gott und Mensch kämpfen, aber keiner gewinnt von den beiden. Und dann gehen sie schließlich auseinander, gesegnet, aber auch verwundet. Jakobs Begegnung mit Gott hat ihn nicht geheilt, sondern verwundet. Vielleicht hat sie ihn auf eine Art und Weise geheilt, aber nicht vollständig, sondern sie hat ihn auch verwundet. Okay. Viel in dieser Geschichte verstehe ich nicht. Aber eine Sache verstehe ich schon mal. Es ist Gott, der mir einen Namen gibt. Jakob war derjenige, der mit seinem Namen wie unter einem Fluch unterwegs war. Jakob bedeutet vom Hebräischen her, also es ist nicht so ganz deutlich, aber es ist so zwischen den Zeilen, derjenige, der listig ist, der sich sein Vorteil zusammensucht auf eine Art und Weise, die nicht immer okay ist. Und so wächst dieses Kind, dieser Mann auf. Im Grunde ist er für jeden der Betrüger. Er wird vorgestellt, wer ist das denn? Ach, das ist der kleine Lügner. Vielen Dank. Da weiß man schon mal, dass das nicht gut gehen kann. Wir alle benennen ja Menschen. Und das geht sehr, sehr schnell, dass wir auch Menschen umbenennen. Ne, also der eine ist heute das Genie, der unglaubliche Drehbuchmensch und morgen ist er das Monster. Heute ist das jemand, der sich verdient macht und ach, der hat in die Kasse, das ist ja auch so ein ganz schlimmer. Sehr, sehr schnell benennen wir Menschen und heften ihnen nicht nur einen Namen an, sondern sie werden dieser Name für uns. Spannende Frage ist, welchen Namen ihr tragt. Also mit welchem Namen ihr aufgewachsen seid. Wird niemand von euren Eltern höchstwahrscheinlich gesagt haben, ach, das ist unser kleiner Betrüger. Aber bei mir war es zum Beispiel so, dass meine Eltern mir sagten, du bist nichts, du kannst nichts und du hast nichts. Nicht jeden Tag, nicht ständig, aber immer wieder, wenn es Konflikte gab, kam dieser Dreisatz, du bist nichts, du kannst nichts und du hast nichts. Und ganz klar nimmst du das mit. Und natürlich wirst du älter und du versuchst das zu übertünchen, dass es doch keiner rauskriegen möchte, dass du ja doch so bist. Die Frage ist, mit welchen Namen lauft ihr denn rum? Was sagt ihr denn über euch selbst? Welchen Namen gebt ihr euch selbst? Seid ihr diejenigen, die sagen, ich muss alles schaffen, ich muss immer zur Verfügung stehen? Auf mir ist im Grunde genommen die Welt aufgebaut? Oder ich kann das nicht, das ist mir alles zu viel? Das ist der Name, mit dem wir durch die Gegend laufen, mit dem wir durch die Welt laufen, der uns charakterisiert, der uns zu dem macht, was wir dann möglicherweise sind. Jakob läuft mit diesem Namen durch die Gegend. Ich bin ein Betrüger. Und dann trifft er auf Gott. Und ja, er hat recht. Er ist ja der Betrüger. Er ist ja derjenige, der seinen Bruder hintergangen hat. Er ist ja derjenige, der seinen Vater hintergangen hat. Er ist ja derjenige, der immer wieder versucht hat, Menschen zu täuschen. Und dann trifft er auf diesen Gott und Gott sagt, ich gebe dir einen neuen Namen. Nicht, weil der alte falsch war, sondern weil ich das Beste über dich denken will. Weil ich Gott bin. Und weil ich dich zu einem neuen Menschen machen will. Nee, ist Quatsch. Gott will uns ja gar nicht zu neuen Menschen machen. Er will uns zu Menschen machen, in denen das, was in uns liegt, wieder zum Vorschein kommt. Das Gute, was Gott in uns hineingelegt hat von Anfang an, das soll wieder Platz haben, das soll wieder aufblühen, das soll wieder groß werden können. Und so sagt Gott zu ihm, du bist Israel, der Kämpfer, der um seinen Namen gekämpft hat, um sein Leben gekämpft hat, der gegen sich selbst gekämpft hat und diesen Fake-Segen, den er sich erschlichen hat, zur Seite legt und sagt, und jetzt bin ich ganz ehrlich und ich lass dich nicht los, bevor du mich nicht richtig segnest, Herr. Das verstehe ich. Gott gibt mir einen neuen Namen. Das Zweite, was ich verstehe, ist, Ringen mit Gott lässt uns nicht unverändert. Wir alle, jetzt spreche ich mal von meiner Generation, sind in einer Zeit groß geworden, die sagt, wenn ich es richtig mache, dann kommt auch was Gutes raus. Also bis in geistliche Fragen, bis in die Gemeinde hinein. Wenn ich es gut mache, dann segnet mich Gott. Und Segen Gottes bedeutet, es geht besser. Ich bin gesünder. Ich bin ausgeglichener. Ich bin ruhiger. All das kann mich nicht mehr kratzen, denn ich werfe ja mein Vertrauen, ich mache das ja richtig. Auf Gott. Das kann so sein. Es kann aber auch ganz anders sein. Ich habe Menschen erlebt, die mit Gott gerungen haben und die in diesem Glaubenskampf verwundet wurden, die Dinge aufgeben mussten. Und jetzt rede ich nicht nur von den Sachen, die wir alle gerne los hätten, sondern auch von Dingen, die durchaus gut sind, schön sind, nett sind. Als ich Christ geworden bin, habe ich Menschen loslassen müssen. Teil meines Freundeskreises. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch machen würde. Aber damals hatte ich diese Idee, das muss ich tun. Ich kämpfe mit Gott, ich kämpfe für Gott und es kostet mich was. Ich will nicht überheblich klingen. Vielleicht tue ich es ja trotzdem. Aber ich glaube, wenn wir mit Gott gehen und mit ihm kämpfen und es kostet uns nichts, dann ist es ein merkwürdiges Gehen. bin gerne verheiratet, aber natürlich selbst in dieser Beziehung zu meiner Ehefrau hat es mich etwas gekostet. Ich kann nicht mehr so leben, wie ich alleine leben würde. Sie sagt mir, das wäre gut. Und ich glaube sie auch. Aber der Punkt ist, wir alle müssen hergeben. Und auch als Christen müssen wir hergeben. Es gibt nicht diese, Bonhoeffer hat es gesagt, billige Gnade. Sondern vieles ist ein Kampf. Und in manchem verwundet uns Gott selbst. Schlägt uns. Das Letzte, was ich verstehe und wahrscheinlich trotzdem auch wieder nicht verstehe: Jakob kämpft mit dem Engel. Jakob kämpft auf eine Art und Weise mit Gott. Das ist natürlich ein Bild. Niemand kann Gott widerstehen. Niemand kann mit ihm kämpfen. Niemand kann eine Nacht mit ihm ringen. Im Letzten. Ich verstehe aber nicht, was da passiert. Ich verstehe es erst, wenn ich Jakob aus dem Zentrum dieser Geschichte rausnehme und Gott in das Zentrum dieser Geschichte setze. Wenn ich das tue, mache ich einen Zeitsprung und ich springe knapp 2000 Jahre nach hinten. Und ich komme in eine Situation, wo wieder Gott und Mensch miteinander ringt. Aber diesmal ist es anders. Diesmal wird nicht der Mensch geschlagen, sondern Gott selbst wird geschlagen. Er wird gedemütigt, er wird gefoltert, er geht ans Kreuz. Er verliert mehr als ein Hüftgelenk. Er verliert das Leben, das ihm zusteht und das er ist. Dann verstehe ich diese Geschichte plötzlich. Dann ist es nicht mehr der Mensch, der um was auch immer mit Gott kämpft, den Segen Gottes, sondern dann ist es plötzlich Gott, der um mich kämpft. Der darum kämpft, mich zu segnen, der darum kämpft, mir einen neuen Namen zu geben, der darum kämpft, mich in die Familie Gottes aufnehmen zu können. Dann verstehe ich diese Geschichte wieder. Schließen möchte ich mit einem Bild von Marc Chagall. Marc Chagall hat dieses Motiv, Jakob und der Engel, gemalt. Marc Chagall war ein russisch-jüdischer Maler, der in seinem Leben viel von dieser Diskrepanz, von dem, wie Gott eigentlich sein sollte, wie man sich das wünscht, wie man sich das Leben wünscht und dem, wie das Leben tatsächlich ist, viel hat er davon erlebt. Er hat die Verfolgungen in Russland erlebt als Jude, er ist geflohen, er hat erlebt, wie große Teile seiner Familie in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern umgekommen sind, er hat erlebt, wie der Mensch, den er wirklich liebt, den er vom ganzen Herzen liebt und auf den er all sein Vertrauen, all seine Hoffnung setzt, innerhalb weniger Monate stirbt. Er hat erlebt, was es bedeutet, völlig allein zu sein. Und in dieser Situation hat er dieses Bild gemacht, Jakob und der Engel. Und dann verstehe ich die Geschichte wirklich, wenn ich mir dieses Bild anschaue. Denn da merke ich, die beiden ringen nicht miteinander, sondern die beiden halten einander fest. Jakob hält sich hier an diesem Engel fest. Und er sagt, ich kann dich nicht gehen lassen, ohne einen neuen Namen. Ich kann dich nicht gehen lassen, ohne in deine Familie aufgenommen zu sein. Ich kann dich nicht gehen lassen, ohne dass du mich mitnimmst. Chagall hat es hier, finde ich, super gemacht, weil dieses Bild ein Bild der Hoffnung ist. Raustreten aus diesem Kampf mit Gott und plötzlich feststellen, wir beide kämpfen gemeinsam, miteinander. Wir brauchen einander, wir halten einander fest. Ich möchte gerne diese Predigt abschließen und euch eine Minute oder zwei geben, wo ihr überlegt, welchen Namen ihr denn tragt. Wo ihr denn gesegnet seid oder gerne gesegnet wärt. Und wo es sein kann, dass ihr euch festhalten dürft an Gott. Amen.